Der Paartherapeut rät zur Trennung. Das ist nicht unsere Aufgabe, für einen Weg zu raten, egal für welchen. Also unser Weg ist ja in dem Paar, in den beiden Personen, durch geschickte Fragen und Methodiken dahin zu begleiten, dass die ein eigenes stimmiges oder unstimmiges Gefühl entwickeln.
Ich hatte das jetzt auch im Coaching, dass einmal aus einer ganz großen Emotion, aus einem vielen Tagen Streit im Coaching vor einmal die Frage aus der Emotion herauskam. Ina, was sagst du dazu? Sollen wir uns trennen?
Es kommt ja immer auf den Therapeuten an, auf die Ausbildung an, auf die Art und Weise, wie der arbeitet, sich weiterbildet und so weiter. Weil das ja nun mal kein geschützter Begriff ist. Das kann ja jeder machen, ohne Ausbildung, mit Ausbildung und so weiter.
Wir beenden nichts in einer schlechten Situation aus der Emotion heraus. Weil das nicht nachhaltig ist. Man kann Sachen beenden im Leben, ne? Man kann sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Sportart. Man kann seine Beziehung beenden. Das kann man alles machen, aber nicht an einem schlechten Tag.
In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Vorurteile und Ängste euch den Weg in eine Paartherapie versperren können. Wir haben in den letzten Jahren hunderte Paare begleitet durch eine Paartherapie und nicht selten wurde am Anfang genannt, dass Skepsis herrschte, Sorge vor verschiedenen Themen da war und es doch sehr lange gedauert hat, bis die beiden zusammen den Entschluss fassen konnten, dann auch wirklich sich zu melden. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Also das Thema mit den Vorurteilen, finde ich, ist sehr deutlich geworden, als wir bei einem Comedian in der ersten Reihe saßen, unserem Sohn zuliebe.
Ja, nie wieder erste Reihe.
Wir schon das Gefühl hatten, oh, das könnte kritisch werden. Und natürlich kam dann die Frage nach unserem Beruf. Und dann habe ich gesagt, Paartherapeut, du auch. Und dann drehte sich, glaube ich, die zweite Halbzeit nur noch um uns, ne? Und das Thema Paartherapie und Beziehungen und so weiter. Das war relativ Freestyle, was er da gemacht hat. Aber das Thema hat er voll aufgegriffen, unsere Website aufgerufen und davon Sachen vorgelesen.
Ja.
Und
aber auf lustig
eingegangen.
Natürlich, ne?
Alles auf lustig.
Ja,
genau.
Ja, es ist immer auch mein Gefühl, wenn man Menschen neu kennenlernt und dann so die Frage gestellt bekommt, und was macht ihr so beruflich? Was ja eigentlich eine ganz normale Frage ist. Ne, wenn man im Urlaub ist oder beim Geburtstag oder sonst wo, dass ich schon merke innerlich, okay, was kommt gleich? Also, dass es schon ein Beruf ist oder etwas, was auf jeden Fall Menschen antriggern kann oder starkes Interesse weckt, was aber nicht so einfach stehen bleibt häufig. Je nachdem, in welchem Kreis man unterwegs ist, geht es halt in die eine oder die andere Ausprägung. Und ich hatte das jetzt auch mal andersrum, das fand ich ganz spannend, in unserem letzten Urlaub. Da hatten wir am Fußballfeld eine Frau kennengelernt, die war auch mit ihrem Sohn da, der hat auch da Fußball mitgespielt. Und die haben sich immer wieder abends zum Fußballspielen auf dem Fußballfeld da getroffen und sie hat auch manchmal mitgespielt und die waren immer ganz sympathisch und dann saßen wir so abends da zusammen und dann hatte sie erzählt, wann die wieder zurückfliegen, so blablub, was man halt redet. Und dann fragte ich auch so, Mensch, und weil sie ja alleine reiste mit ihrem Sohn, was machst du so beruflich und wann fängst du wieder an zu arbeiten? Jetzt also so auf den Rückflug bezogen. Und dann sagte sie, sie ist im Sportbereich tätig, bei einem Fußballverein in höherer Position. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Aber das fand ich, habe ich gemerkt, das hat auch mal das erste Mal was in mir ausgelöst, weil ich diesen Beruf mega spannend fand. Und da auch merkte ich, okay, da habe ich noch ein paar Fragen zu. Wie ist das und das und das? Also mal andersrum so zu haben. Und sie war auch erst so ein bisschen verhalten, hat auch den Verein nicht gleich genannt. Dann hatte ich auch gefragt, ob sie den Verein sagen darf. Das ist ja manchmal auch mit Bundesliga auch so eine Sache. Das haben wir ja in den Coachings auch schon erlebt, dass wir manche Menschen in Berufen begleiten, wo da auch eine hohe Diskretion natürlich sein muss. Und da habe ich gedacht, okay, so fühlt sich das vielleicht auch an für die Gegenseite, ne? Dass man in dem Moment ja auch überrascht ist und sagt, okay, Mensch, spannend, erzähl mal. Und häufig dann natürlich auch die Klischees einfach auch hervorkommen. Und ich finde auch, wenn wir beide zusammen unterwegs sind und beide irgendwo sind und wir machen diesen Beruf auch noch zusammen, das ist natürlich auch was, was extrem selten ist, ne?
Ja gut, gerade bei so einem Comedian, das Thema Paartherapie ist ja immer noch eins, wo die dann voll drauf einsteigen und das lustig finden. Ja, muss man mal gucken, was da vielleicht an eigenen Themen bei ihnen drinstecken. Also wie viel Wahrheiten sind da drin, wenn er sich dann über andere da lustig macht. Ne?
Das weißt du ja in dieser Kunst bei Comedians ja nie, was ist ausgedacht, was ist eigener Anteil, was kommt von Freunden, wie auch immer. Aber hast du auch das Gefühl, dass du diesen Berufsstand auch so ein bisschen verteidigen musst in dem Moment? Also, dass du innerlich schon so ein bisschen gegen die Klischees gegen ankämpfen möchtest?
Ja, natürlich. Also, wenn dort entsprechende Dinge benannt werden, dann möchte man das natürlich schon in einen anderen Blickwinkel auch überführen. So, ne, die Frage, könnte es auch anders sein? Wobei natürlich manche Aspekte und Vorurteile ja bedingt stimmen. Also es kommt ja immer auf den Therapeuten an, auf die Ausbildung an, auf die Art und Weise, wie der arbeitet, sich weiterbildet und so weiter. Weil das ja nun mal kein geschützter Begriff ist. Das kann ja jeder machen, ohne Ausbildung, mit Ausbildung und so weiter. Die Range ist da halt riesig. Entsprechend wird auch die Qualität riesig sein. Ich meine, die Qualitätsrange ist ja schon riesig, wenn du das alles reguliert hast. Nehmen wir jetzt mal Ärzte, ne? Wie groß kann die Range sein in der Qualität eines Hausarztes? Wenn man sich jetzt noch vorstellt, der müsste nicht mal studieren oder irgendwas dafür machen, um sich Arzt nennen zu dürfen. Wie groß wäre dann die Qualitätsrange? Und das trifft man natürlich schon in der Paartherapie an. Und da gibt es schon Dinge, die uns erzählt werden auch, wo dann Paare zu uns kommen und machen mit uns die zweite oder dritte Paartherapie, ja, wo man dann einfach raushört und sagt, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dass da wenig Fortschritt passiert ist. Und es passieren ja manchmal dann auch tatsächlich Dinge, wenn das Paar das jetzt so erzählt und wir unterstellen mal, das ist wirklich so gewesen, wo man schon die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Mann, ja, das soll eigentlich nicht passieren. Ne? Wir haben es ja quasi im Titel drin, ne? Der Paartherapeut rät zur Trennung. So, da zeigt sich ja schon die größte Schwierigkeit, das ist nicht unsere Aufgabe, für einen Weg zu raten, egal für welchen, also weder zur Trennung noch dazu, die Beziehung weiterzuführen, sondern unser Weg ist ja und unsere Aufgabe in dem Paar, in den beiden Personen, durch geschickte Fragen und Methodiken dahin zu begleiten, dass die ein eigenes stimmiges oder unstimmiges Gefühl entwickeln und eine eigene Sicherheit für einen Weg, der sich für sie gut anfühlt. Da würde ich sagen, tut man sich keinen Gefallen mit, wenn man so einen Ratschlag in irgendeine Richtung gibt. Wir sind ja sehr durch die Ausbildung drauf trainiert, nicht zu urteilen, aber das kann man natürlich nicht völlig abschalten. Und natürlich haben wir ab und zu mal Paare dabei, wo man entweder denkt, boah, das wird ein richtig guter Prozess, ne? Also alle Voraussetzungen richtig, richtig gut. Und dann kommen die nach dem dritten Termin in den Termin rein und hatten so einen finalen Streit, der völlig eskalierte, obwohl wir auf einem richtig guten Weg waren. Und dann auf einmal, ja, wir haben uns jetzt getrennt, das bringt alles nichts mehr. Und denkst, boah, krass, ne? So gute Voraussetzungen gehabt und das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite hat man manchmal ein total diffuses Konfliktbild mit so vielen Faktoren, die inzwischen da hineinfließen, wo man sich im ersten Termin überlegt, oh, das wird ein Weg. Mal gucken, ob wir das Ding noch rumgerissen bekommen. Und die kommen auch nach dem dritten, vierten Termin und sagen, boah, wir sind so viel am Arbeiten zwischendurch, also an den Themen und bereiten uns vor und wir haben die Reflexionsgespräche eingeführt und das wirkt und jetzt sprechen wir die Konflikte so aus und so, das ist total gut und, oh, so, und du denkst so, wow, krass, was für eine Wendung so, ne? Das heißt, man weiß halt nie, was passiert und wenn ich irgendwie aus vielleicht meiner eigenen Gefühlslage, Grenzen meiner Methodik, Hilflosigkeit ausspreche, ja, oh, also ihr solltet euch trennen, na, dann ist das für mich eher immer ein Zeichen von, und so würde ich es dann aussprechen, ich weiß mit meiner Methodik nicht weiter. Na, vielleicht guckt ihr euch nochmal um, ob ihr andere Ansätze findet, die euch helfen können. Mit der Methodik, die ich kenne und der Erfahrung, die ich gemacht habe, weiß ich keinen Weg mehr, wie ich euch gerade weiter gut begleiten kann. Das fände ich wäre eine passendere Aussage.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt einfach auch so logische Situationen, die man manchmal von außen besser betrachten kann. Ich hatte das jetzt auch im Coaching, dass einmal aus einer ganz großen Emotion, aus vielen Tagen Streit im Coaching vor einmal die Frage aus der Emotion herauskam. Ina, was sagst du dazu? Sollen wir uns trennen? Und das hat mich so ein bisschen auch noch im Nachhinein beschäftigt, weil man hat wirklich gemerkt, dass es aus der Emotion bei beiden rauskommt, nicht aus einer Abwägung von vielen Faktoren, was ich auch verstehen kann. Das ist natürlich auch ein emotionaler Prozess. Und wenn man gerade eh auf mehreren Faktoren Baustellen hat, reagiert das Nervensystem manchmal so, dass man dann sagt, okay, was soll das hier alles, ne? Oder was kann ich machen? Aber dann ist auch die Aufgabe von außen, finde ich, das auch mal zu regulieren. Und immer so ein bisschen, der Vergleich vielleicht ein bisschen komisch, aber wie bei Kindern, wenn die beim Sport sind und dann passiert irgendeine doofe Situation beim Sport, dann wirst du gefoult beim Fußball oder sonst was und dann gehst du wütend zur Umkleidekabine und sagst, ich spiele nie wieder Fußball und ich werde nie wieder zum Training gehen und ihr könnt mich alle mal und so. Und da auch so der Ansatz, wir beenden nichts in einer schlechten Situation aus der Emotion heraus, weil das nicht nachhaltig ist. Man kann Sachen beenden im Leben, ne? Man kann sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Sportart, man kann seine Beziehung beenden, das kann man alles machen, aber nicht an einem schlechten Tag, sondern dann zu überlegen, okay, ich gehe jetzt erstmal, ich versuche mich erstmal zu regulieren, tief durchzuatmen, nochmal alles zu ordnen, von außen drauf zu schauen, weil das ist sonst so eine Übersprungshandlung, die ja nie wirklich nachhaltig ist, weil spätestens 4 Stunden später, wenn du mal was gegessen hast, wenn du mal erfrischend los warst, wenn du irgendwie dich vielleicht nochmal angenähert hast, entsteht ja ein anderes Gefühl. Und wenn es nur das Gefühl ist, ich kann das nur eigentlich nicht stehen lassen, lass uns nochmal bitte darüber sprechen. Und dann wäre es ja ganz fatal, wenn dich in dem Moment sagen würde, ja, also ich sehe das ganze Elend hier bei euch, auf jeden Fall, macht Sinn, dann haue ich ja nochmal oben rauf, sondern dann ist es ja meine Aufgabe zu sagen, okay, komm, wir atmen mal alle tief durch, ne, das ist gerade hier der und der Rahmen. Wie können wir erstmal versuchen, andere Gesprächsformen zu finden und das auch gar nicht zu verurteilen, dass mal dieser Impuls kommt, ne?
Ja, das ist vielleicht sehr spannend, auch mal so für die Kommentare. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie stellt ihr euch denn das typische, ganz klassische Setting bei einem Paartherapeuten vor? Vielleicht jetzt kurz pausieren, einmal reinschreiben. Jetzt würde ich so das klassische Urteil einmal selber skizzieren, was ich so empfinde oder höre. Also ich würde mir halt ein paar Therapeuten immer vorstellen, ist irgendwer Ü60, ne, der in einer kleinen Praxis ist, ne, so ein Raum, ne, und da steht irgendwie so ein Stuhl und Sofa, so 2 Stühle und Sofa oder irgendwie so ein kleiner Minitisch, ne, und dann sitzt der andere in seinem Sessel mit seinem Block in der Hand und dann kommt man rein und setzt sich hin und er fragt, was kann ich denn heute für Sie tun? So, das wäre so mein Bild, ja, was ich habe. Viele haben auch das ein paar Vorurteile aufgeschrieben, aber auch ein paar, die mir jetzt nochmal spontan einfallen, die wir gar nicht vorbereitet haben. Zum Beispiel eine Frage, die aus diesem Kontext heraus so kommt, glaube ich, dieses Bild, wie das so aus so einer Praxis aussieht und alles so ein bisschen angestaubt und so. Da ist dann auch gerne eine Frage, die einem privat gestellt wird, wenn man sagt, dass man Paartherapeut ist und ihr könnt davon leben.
Ja, das genau.
Das ist ja auch immer nochmal so eine spannende Frage, die viele haben. Viele haben eben auch da so dieses Vorurteil, dass man damit finanziell nicht über die Runden kommen kann.
Was mir dazu noch einfällt, als wir die Coachings damals vor Ort noch angeboten haben, so, da haben einige Menschen auch so erzählt und sie bei uns damals in die schönen Räumlichkeiten auch so kamen. Wir hatten das auch sehr modern gestaltet. Und dass sie ganz überrascht waren, wie frisch und modern das aussieht. Und da sagte bei einem Mann, herrlich, ihr habt keine Bilder mit so Sandverläufen hier hängen. Das ist irgendwie immer, das war immer so in meinem Kopf, dass hier so Bilder mit Sand hängen und dass, wenn das eine Frau macht, dass die immer eine Perlenkette trägt. Das ist ja spannend, ne?
Ja, verrückt, was sich da mal so für Bilder im Kopf dann manifestieren.
Und dann habe ich wirklich mal geguckt und habe auch ein paar Homepages damals, ist ja auch schon ein paar Jahre her, gefunden, die wirklich diese Sandverläufe auch hatten. Das ist ja spannend. Vielleicht hat er das daher, ne? Also das scheint ja so eine Assoziation dann zu sein, wie das denn abläuft. Und ich finde auch diese Frage, wie geht's euch, manchmal immer schwierig, weil ich finde immer, wie geht's dir, wie geht's euch, klingt immer sehr nach Arzt. Also ja. Es klingt so ein bisschen so,
das ja. Klingt nach dem, wie dann aber auch viele immer noch arbeiten und wie auch Ärzte arbeiten, immer noch symptombezogen.
Genau, deswegen finde ich es immer schöner. Also mein Einstieg, ich habe mich jetzt ja nicht mit dem Team abgestimmt, aber mein Einstieg persönlich ist immer im Coaching, dass ich ja mal mich natürlich vorbereite, guck, wann ist der letzte Termin gewesen, was haben wir gemacht und so weiter. Und man immer überrascht ist, so, dass dann doch so die Wochen schneller rumgingen oder die Tage und sagt, Mensch, schön, dass wir uns sehen heute. Erzählt mal, wie ist so die Stimmung bei euch? Wie war die letzte Zeit? Wir haben uns ja dann das letzte Mal gesehen, was so passiert. Also so eher so ein bisschen so den lockeren Einstieg, wie ist die Stimmung, weil das ist ja das, was ich hören möchte. So, ich möchte ja natürlich wissen, wie es dem Paar geht, aber ich finde ja eher spannend, was ist so zwischen euch. Ne? Seid ihr in guter Stimmung oder nicht guter Stimmung? Waren die letzten Tage so? Und dann habe ich das Gefühl, dass die Menschen auch in diesem Modus, weil das ja schon so ein bisschen ein lockerer Einstieg ist, auch besser ins Erzählen kommen.
Ja, mit dem Mit dem Ziel aber dann eigentlich die wertschätzende Haltung eher abzufragen.
Genau.
Dann könnt ihr wertschätzend heute miteinander sein oder nicht.
Das merkt man ja sehr schnell.
Ich möchte ganz gerne gucken, was euch heute bedrückt und mich damit befassen, weil wir gehen jetzt zurück an den Punkt, wann war es mal gut und arbeiten ja chronologisch mit rotem Faden auf. Da brauchen wir aber die wertschätzende Haltung. Wenn die natürlich jetzt gestern einen Streit hatten und sagen, wir haben eine richtig scheiß Stimmung miteinander, dann müssen wir die ja erstmal in die wertschätzende Haltung zurückführen, dass wir dann wieder konstruktiv in der Tiefe arbeiten können. Was viele machen und was man natürlich auch in einigen Serien und so weiter dazu sieht, ist ja dann eben dieses, der Paartherapeut ist Gesprächsbegleiter, bietet den Raum an, stellt so ein bisschen Fragen oder sorgt dafür, dass so die Gesprächszeit bei beiden ähnlich verteilt ist und so weiter, fasst auch nochmal zusammen am Ende, was denn gesagt wurde, aber hat gefühlt keinen richtigen roten Faden drin, sondern guckt einfach mal so, was kommt und dass die beiden eben überhaupt mal ein Gespräch führen können. Und das ist ja gar nicht unser Ansatz, ne? Also bei uns gibt's ja einen richtigen Fahrplan, den man gemeinsam durchläuft mit vielen methodischen Bausteinen. Und das kann ich schon verstehen, dass das manchmal etwas schwierig ist und dass manche Serien sind da so ein bisschen, ich finde sie schwierig dann.
Na klar. Also ich finde es auch mal schön, wenn man das zusammen bespricht. Also dass ich sage, mein Fahrplan für heute wäre der und der und dann stelle ich das vor. Und dann frage ich auch je nach Stimmung, je nachdem, wie das vorgeplänkelt war. Genau. Gibt es noch etwas, was euch irgendwie auf dem Herzen brennt, wo ihr sagt, okay, bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich aber das und das noch sagen oder das und das nochmal ansprechen, weil ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo sitzt und die ganze Zeit noch ein Thema im Hinterkopf hast und darauf wartest, das loszuwerden und da zieht jemand straight den Fahrplan durch und denkst so, ja, wann kommt der Moment, wo ich das loswerden kann? Also, dass man diese Möglichkeit nochmal gibt vorweg. Es können ja auch mal nur so Kleinigkeiten sein, für mich vielleicht ja auch wichtige Informationen. Und dann frage ich immer so, passt das so für euch? Ist das so stimmig? Wollen wir das so heute zusammen machen?
Ja, also so typische Vorurteile, die ja erstmal davon abhalten, sich überhaupt an einen Paartherapeuten zu wenden, ist ja zunächst mal, mit welchem Ziel oder wann geht man zur Paartherapie? Und da finde ich immer zwei Aspekte besonders interessant. Das eine ist, dass man das Gefühl hat, man geht zum Paartherapeuten nur, wenn man seine Beziehung retten möchte. Ich habe letztens ein Paar gehabt, die haben dann leider auch nicht mehr geantwortet, aber die dann sagt, ja, wir müssen erstmal Klarheit finden, in welche Richtung das überhaupt geht. Und wenn wir wissen, dass wir die Beziehung retten wollen, dann melden wir uns wieder. Wo ich dann nochmal geschrieben habe, das ist genau der Punkt, bei dem viele eigentlich zu uns kommen, weil man eben erstmal sagt, ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung das geht. Ich stehe völlig im Nebel. Ich könnte mir vorstellen und wünsche mir irgendwie die Beziehung zu retten. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch die Trennung irgendwie gut sein kann. Aber irgendwie will ich die auch nicht so richtig. Und ich brauche erstmal Klarheit. Das heißt, so die drei typischen Ziele sind Beziehung retten wollen, also raus aus der Krise, eine neue Beziehung miteinander formen, erstmal Klarheit bekommen, in welche Richtung das geht. Und dann kann es natürlich auch in die Richtung gehen, dass man die Beziehung wieder zusammenführen möchte oder die Trennung begleiten zu lassen. Wir haben ja auch Paare, die zu uns kommen und sagen, wir haben uns schon getrennt, wir sind aber Eltern und wir haben einige Dinge zu regeln und wir möchten das ganz gerne gut begleitet wissen und auch verstehen, wo liegen bei jedem die Anteile daran, dass das so passiert ist, um eben das in einer potenziell neuen Beziehung irgendwann anders machen zu können. Also das ist so dieses Zielthema, ne? Und das zweite ist dann immer, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wo man das tun muss? Weil gefühlt so Paartherapie, das macht ja keiner gerne. Das ist ja nicht wie ein Urlaub, auf den man sich freut und drauf hinspart, sondern das ist ja etwas, wo man sagt, naja, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, dann müssen wir das wohl tun. Und das ist immer ein bisschen schade, denn mit diesem Mindset und mit dieser Haltung dazu wartet man typischerweise viel zu lange. Weil, dass die Krise da ist, ist vielen schon bewusst. Und dann versucht man erstmal alles irgendwie auf eigene Faust, bevor man dann sich an einen Paartherapeuten wendet, der dann eben ja meistens schon ein extrem zerstrittenes, distanziertes Paar vor sich findet. Was okay ist, das ist unser Job, da rauszuhelfen. Aber es wäre eben für uns, aber natürlich auch vor allen Dingen fürs Paar, viel einfacher und mit weniger Leid versehen, wenn das Paar sich viel, viel früher melden würde.
Und das machen die Menschen ja nicht mit böser Absicht, sondern das machen sie, weil häufig auch Ängste wirklich dahinter stecken. Also die Angst, dass das so ablaufen könnte, dass einem Schuldigen gesucht wird. Also auf was lasse ich mich da ein? Ne? Werde ich jetzt die ganze Zeit kritisiert? Könnte das so der Hauptbestandteil sein? Und kann ich jetzt emotional das noch verkraften? in so einer Situation, ne? Also wenn ich jetzt, wenn die Information, also die Herausforderung ja eh schon so groß ist, weil zum Beispiel eine Affäre rausgekommen ist, und kann ich das jetzt noch emotional verkraften, wenn ich da eine doofe Gesprächssituation komme, ne? Und das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, dass es für viele Menschen auch gerade nach dem ersten Termin, dass da so eine Last abfällt. Dass gesagt wird, okay, ich gehe jetzt sehr angestrengt aus dem Termin raus, aber ich habe diese Anstrengung eigentlich schon mitgebracht, weil ich so aufgeregt war vor dem ersten Termin. Und jetzt fällt die zwar ab, aber jetzt muss ich eigentlich, merke ich jetzt meine Müdigkeit, weil ich habe die letzten zwei Nächte auch gar nicht geschlafen vor dem Termin und ich habe auch kaum was gegessen. Ich muss jetzt meinen Akku einfach erstmal auffüllen. Und ich glaube aber, dass es ein guter Weg ist oder dass das passt auf jeden Fall. Und das freut mich immer so, dass dann der Schalter einmal so umgelegt ist vom Gefühl her zu sagen, oh gut, ich habe den Termin um, aber er war ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ich habe auch sogar Hoffnung. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau und da ist ganz viel Misstrauen, aber ich kann jetzt wieder heute den Tag anders verbringen. Ich kann jetzt was essen, trinken. Ich kann jetzt, gleich wenn die Kinder nach Hause kommen, habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen handlungsfähiger wieder, weil wir einen Fahrplan zusammen haben.
Und das kann ja auch lange Zeit im Streit der Modus gewesen sein, dass man schaut, wer hat recht. Ich gerade vorhin im Gespräch gehabt, Kennenlerngespräch, wo das so ein Thema geworden ist, ne, dass das es nachher immer darum geht, wer hat recht, wer erinnert das richtig und so weiter. Und dann sind sie vom eigentlichen Thema immer abgekommen, weil es dann immer um Erinnerungen und Recht haben ging. Und das kann natürlich dann, wie du sagst, eine Sorge sein, dass dann der Paartherapeut von außen sich das anguckt und einem von beiden recht gibt und sagt, du liegst richtig, du liegst falsch. Mhm. Ne, du hast Schuld, ne? Mhm. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Also da, wenn sowas passiert in einer Sitzung bei einer Paartherapie, dann macht das Sinn, den Paartherapeuten deutlich darauf hinzuweisen, im Zweifelsfall die Therapie dort zu beenden, ne? Weil das soll überhaupt nicht passieren, dass von Fehlern oder richtig oder falsch gesprochen wird oder dass das geurteilt wird, denn das kommt immer auf die ganz individuelle Stimmigkeit an. In dem Moment, wo ich jetzt sagen würde, das ist richtig, bin ich automatisch ja in Befangenheit geraten. Dann gehe ich ja jetzt mit meinem eigenen Meinung hinein. Und meine eigene Meinung, die zählt da ja gar nicht. Wir haben natürlich Dinge, die wir begleiten, die wir selber anders angehen würden. Aber das ist ja nicht unser Weg. Wir sind ja nur Wegbegleiter und schauen, dass wir helfen, das in Stimmigkeit zu bringen. Aber es geht ja nicht darum, unser Leben nachzuleben, ne? Oder unsere Haltung einzunehmen.
Manchmal ist natürlich auch noch ein bisschen so eine angezogene Handbremse im Gefühl, das mit Fremden zu teilen. Also kann ich das wirklich anderen Menschen so erzählen? Und das merken wir ja auch immer in den Coachings am Anfang oder du wahrscheinlich auch in den Kennenlerngesprächen, dass manchmal da so ein Blick rüber gemacht wird auf die andere Seite.
Darf ich das sagen?
Ja, ist es okay für dich, wenn ich das jetzt sage oder selber so gestockt wird, ne? Weil da natürlich auch sehr persönliche Dinge, die vielleicht auch schambehaftet sind, ausgesprochen werden und man kann die andere Person vielleicht noch nicht so einschätzen. Ist das komisch, gerade wenn das auch etwas ist Richtung Thema Sexualität, Richtung Thema finanzieller Background, was auch immer. Das sind einfach auch Themen, die für viele Menschen erstmal so eine Hemmschwelle der Aussprache darstellen. Das aber in meinem Empfinden nur am Anfang so ist. Und das dann häufig, wenn sie merken, okay, man nimmt es auf, ne, so. Wir müssen ja auch sagen, wir haben ja jetzt auch schon wirklich jahrelang Erfahrung. Wir haben auch schon sehr viel gehört. Ne? Und es ist eigentlich, also in meinem Gefühl, kaum etwas dabei, wo ich noch sage, so, okay, das habe ich noch nie gehört oder das ist eine ganz besondere Ausprägung. Na klar, wenn das jetzt irgendetwas ist, was ein besonderer Fetisch ist, den ich noch nicht gehört habe, dass ich dann schon danach denke, nach dem Coaching, okay, krass, da informiere ich mich mal drüber. Wie läuft das ab? Wie ist das gemeint? Und so weiter. Ne? Einfach auch, um das Verständnis für das Paar zu haben. Aber die meisten Sachen, die so ausgesprochen werden, ist für das Paar natürlich eine große Belastung oder eine große Hemmschwelle, zum Beispiel auch im Ablauf, wenn über eine Affäre berichtet wird. Aber das ist all das, das haben wir häufig schon gehört und das ist für uns auch unser Job. Das können wir gut zuordnen.
Ja, und wir sehen ja eher die Dynamiken dahinter, die Prägungen, Dynamiken, ne, und haften das nicht an den Charakter ran. Das ist für uns auch nicht wichtig, weil wir haben letztendlich Themen, die genannt werden und Ziele und wir arbeiten auch die Ziele drauf hin. Ne? Und das ist wiederum das Schöne ja im Online-Format mit uns, dass wir ja in der Online-Paartherapie uns befinden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwie beim Supermarkt an der Kasse begegnen, ist dann auch sehr gering, was ja auch tatsächlich, als wir noch Präsenztermine gemacht haben, eine typische Sorge war. Es kam ja kaum jemand aus unserem Ort hier zu uns, sondern alle so aus den umliegenden Orten ab 10, 15 Kilometer Entfernung. Bis 60 Kilometer, würde ich sagen, war so der Radius, wo man dann zu uns gekommen ist und das auch eben bewusst so genannt wurde. Ne? Dass man sagt, ich würde gerne eine Stadt weiterfahren, einfach so aus diesem Aspekt heraus, dass man mein Auto da nicht stehen sieht, dass keiner irgendwie Rückschlüsse macht, weil beim Thema Paartherapie doch viele immer noch sehr verschlossen sind, das für sich machen, das nach wenig nach außen benennen. Es wird besser. Wir merken, dass das immer mehr Empfehlungen auch kommen, ja. Und Paare da offen mit Freunden drüber sprechen, die dann auch kommen. Aber tatsächlich glaube ich in so einem Kontext von, schau mal, denen geht es auch nicht so gut in ihrer Beziehung. Wir haben das ganz gut gelöst bekommen mit der Hilfe. Lass uns denen das doch sagen und denen quasi nicht die Hilfe verwehren, wenn wir dort eine gute Erfahrung und eine Empfehlung aussprechen können. Ne? Ja, dann die Skepsis gegenüber der Methodik oder allgemein vielleicht auch seltsamen Methodiken. Muss ich da irgendwelche verrückten, lustigen Übungen machen oder wie läuft das genau ab? Ja, das mag es bestimmt geben, dass es da irgendwelche Übungen gibt, die verrückt sind bei manchen Paartherapeuten. Aber ich glaube, der Großteil, so ist es auch bei uns, macht das einfach im Gespräch. Da findet ganz vieles im Gespräch statt. Und wenn es irgendwas zu üben gibt, dann geht es ja eigentlich meistens um Kommunikation. Gut, man hört manchmal natürlich auch andere Dinge. Zum Beispiel habe ich letztens gehört, in einer vorherigen Paartherapie sollten die beiden aufeinander zugehen und gucken, wo ist so die Grenze, bis wohin können sie sich quasi noch ertragen, wenn sie aufeinander zugeht und wo ist so diese Barriere, wo sie nicht dichter wollen. Aber das Ding ist, das wird dann so gemacht und dann bleibt das aber auch so stehen. Also es wird dann nicht eingeordnet, damit wird nicht gearbeitet. Das ist nicht irgendwie, dass man sagt, okay, da ist die Barriere, dann lass uns mal als Ziel nehmen, dass ihr wieder enger zusammenstehen könnt, enger zusammenwachst. Folgendes sind die Schritte, die wir da machen können, sind die Schritte stimmig für euch und so weiter. Das sind so Dinge, wenn die nur so stehen gelassen werden, haben die relativ wenig Wert, außer dass das Paar jetzt nochmal live demonstriert bekommt, dass sie weit auseinanderstehen und Distanz haben.
Ich glaube, das ist auch eher ein Thema wirklich auch mit Vor-Ort-Terminen damals gewesen, dass wir das auch nochmal eher da betont haben, dass wir so nicht arbeiten mit diesen Körperübungen und so weiter. Das wird ja gerne auch bei Vor-Ort-Terminen mal gemacht und angeleitet. Und da muss man ja auch selber als Therapeut gut wissen, möchte man das nicht, mag man das nicht. Das ist auch etwas, was ich persönlich zum Beispiel auch immer ganz schlimm finde. Und ich so denke, oh Gott, also ich bin überhaupt nicht der Mensch für so Körperübungen angeleitet. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die ich im Übermaße gefühlt in meiner Ausbildung und im Studium machen musste, wo sämtliche Hemmschwellen vielleicht auch mal überschritten worden sind, wo ich denke, oh Gott. Also die Stimmigkeit in so Übungen ist, finde ich, ein sowas von sensibler Bereich. Und es gibt einfach auch viele Menschen, in meiner Erfahrung nach auch besonders Männer, die so eine Übung einfach auch als ganz unangenehm empfinden und in dem Moment denken, ja okay, gut, ich mag das nicht, vielleicht nicht aussprechen, dass ich das nicht so mag. Und dann ist dieser Switch in, es fühlt sich ganz schlecht an, halt sehr schnell, ne? Und dann hat es gar keine Wirkung mehr. Also ich finde immer körperliche Nähe, all das, was dazu gehört, das ist ja ein Gefühl und das muss ja auch in Freiwilligkeit passieren. Und da ist es dann einfach wichtig, auch zu überlegen, welche Methodik passt zu uns als Paar? Was für ein Paar sind wir? Wie können wir es in unser Leben einbauen? Das ist, finde ich, wenn jemand zum Beispiel eher sagt, ich möchte bestimmte Medikamente nicht gleich nehmen, sondern ich möchte mich erstmal alternativ behandeln lassen oder auf Naturmedizin oder sonst was gehen, da hat man ja auch eine Haltung im Leben zu. Und genauso hat man das, finde ich, auch bei Therapiemaßnahmen, dass man sagt, das ist jetzt nicht so mein Bereich, ich würde es eher gern so und so klären oder mir ist es wichtig, dass das Menschen sind, die in meiner Altersstufe sind oder mir ist es wichtig, dass der Rahmen so ist, dass man so kleine Hausaufgaben aufbekommt, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben auf einmal umkrempeln. Da darf man ja schauen, was passt zu einem, ne?
Ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn man sowas macht mit so Übungen, an welcher Stelle im Prozess würde man diese platzieren? Und da habe ich, wenn ich das so höre von anderen oder auch mal so sehe, dass das der falsche Zeitpunkt häufig ist. Ich versuche immer sowas mit dem Körper zu vergleichen und da irgendwelche Metaphern herzunehmen, weil das für viele immer gut greifbar ist. Wenn ich mir das vorstelle, ich breche mir das Bein und gehe zum Arzt und der sagt, Mensch, wie ist denn das passiert? Und dann sage ich, ja, das ist beim Sport bei folgender Bewegung passiert. Und er sagt, okay, dann lass uns jetzt mal erstmal diese Bewegung trainieren. Ne, weil dann passiert dir das nicht wieder. Und dann, ne, dann würde ich sagen, ja, aber mein Bein ist ja gebrochen, ich kann diese Übung gerade ja nicht machen, das fühlt sich unstimmig an, das macht gerade Schmerzen. Wir müssen erst mein Bein heilen und dann könnte ich doch die Übung machen in der Reha in 6 Wochen.
Ja.
Ne? Ah, okay, das wäre quasi der Weg. Ne? Also erstmal heilen, bei uns quasi verarbeiten, eine Verletzung verarbeiten, emotionale Verletzung. Und dann kann man üben, wie das nicht wieder passiert oder einen Schritt aufeinander zu machen und so weiter, dann kann diese Stimmigkeit entstehen. Und das passiert eben nicht durch die Übung, so eine Körperübung, sondern dadurch, dass man zurückgeht an den Punkt, wann war es mal gut, sich die Gefühle zeigt, Empathie dafür zeigt, Verantwortung übernimmt, ne, das in einem Prozessschritt so durchläuft, dass das Unterbewusstsein sich über Nacht neu sortieren kann, ne, ein neues Gefühl zu der Situation entwickeln kann. Und wenn das alles gut ist, dann ist diese Barriere weg. Also dann kann man irgendwann überlegen, vielleicht so eine Übung zu machen, wie man geht aufeinander zu und guckt, wie weit geht das. Aber das würde ich nicht am Anfang machen. Am Anfang würde man dem Paar zeigen, wie sehr sie im Leid sind. Da würde man zeigen, guck mal, so viel Distanz habt ihr miteinander. Und dann würde dem Paar, wenn es nicht schon bewusst genug ist, noch mal mehr bewusst werden, wie stark die Distanz ist. Das kann man irgendwann machen, wenn man sagt, und wie fühlt ihr euch miteinander? Und beide sagen, gut, also die Verletzungen sind neutral und der Alltag wird immer schöner und so weiter. Und man sagt, ja, dann lasst uns mal gucken, wie könnt ihr aufeinander zugehen. Und da reicht meistens sogar auch schon die Vorstellung. Die müssten das nicht mal wirklich tun. Wenn ihr euch vorstellt, na, ihr haltet miteinander Händchen. Brauchst du nur vorstellen, bekommst sofort ein Gefühl dazu. Ja. Wenn du überlegst, Mensch, wie wäre das mit deinem Partner, deiner Partnerin, jetzt mal Händchen halten, spazieren zu gehen. Und wenn man innerlich sofort merkt, oh, da zieht sich was zusammen. Na, Händchen halten, dann...
Genau mit diesem Händchen halten, das hatte ich vor einigen Monaten mal. Da hat sich ein Paar auch gemeldet bei uns und das fand ich sehr spannend. Da hatte der Mann berichtet bei einer vorherigen Paartherapie, das hatte ich auch schon mehrfach gehört, dieses auf die Couch setzen und nach einer bestimmten Zeit lang die Hände halten. Also 10 Minuten, 15 Minuten das zu steigern und dann das sozusagen die Nähe zuzulassen. Und egal was ist, das durchzuziehen. Also egal was an dem Tag passiert ist, wenn wir jetzt groß im Streit sind oder so, wir setzen uns auf die Couch, wir halten uns an den Händen und schließen die Augen oder atmen tief durch oder was auch immer, machen uns Musik an. Das war zweimal okay für die. Beim dritten Mal war halt der Punkt, dass das nicht gut war vorher. Und die aber gesagt haben, ja, wir haben morgen den Termin, wir ziehen das jetzt durch. Und dann saßen die da in ihre Hand gehalten und das war sehr, sehr unangenehm. Also er hat gesagt, das war ganz schlimm und hat da lange drüber nachgedacht, weil er das Gefühl in dem Moment, da wird irgendwas in ihm aktiviert. Also er hatte wirklich den Drang, das Gefühl so einer Bestrafung irgendwie und er möchte die Hand wegnehmen, aber hat sich in dem Moment das nicht getraut, weil er meint, das ist ja auch totale Zurückweisung und das wollte er seiner Frau auch nicht antun und hatte gemerkt, er kriegt richtig feuchte Hände auch und das ist also so dieser Mechanismus im Körper wehrte sich dagegen und dann fiel ihm Nachhinein auf, dass er in so einer Situation schon mal war. Als kleiner Junge.
Als Kind, ja.
Ne? So dieses, komm mal an die Hand, jetzt reicht das, jetzt ist hier Feierabend. Ne? Du gehst jetzt bei mir hier, dann rennst du nicht mehr vor, dann bist du nicht mehr laut und so weiter. Und er sagt, der hat geschwitzt. Er ist auf der Couch, er sagt, das lief alles runter. Und er hat gedacht, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Warum ging das denn zweimal beim dritten Mal, wo die Stimmung zwischen uns so schlecht war? Kann ich das nicht mehr aushalten, ne?
Gut, die positive Absicht ist zu sehen, ne? Dass man Verbindung hält, auch wenn es nicht gut ist und so weiter. Ne? Wobei das ja was ist, was wir... Hoffentlich, wenn die Bindung in der Kindheit gut war, gelernt haben bei unseren Eltern, dass auch wenn es mal Konflikte und Streit gibt, das nicht bedeutet, dass die Bindung grundsätzlich verloren geht oder Liebe grundsätzlich verloren geht. Die Herausforderung ist sicherlich immer auch zu gucken, welches Gefühl liegt vorher vor. Wenn man jetzt vorher vielleicht einen Konflikt hatte, vielleicht eine Enttäuschung und die macht traurig, kann man tendenziell immer noch besser Händchen halten, als wenn Wut getriggert werden würde. Weil auch da brauchen wir ja immer nur, und die machen es halt recht natürlich, auf die Kinder wieder achten. Ne? Also das heißt, bis wir erstmal so deren Gefühle regulieren und ihnen sagen sollen, wie sie mit Gefühlen umgehen, agieren sie ja noch so, wie die Gefühle halt so sind, noch so roh. Ne? Und was macht das Kind, wenn es richtig wütend auf dich ist? Das will nicht von dir umarmt werden.
Nee.
Ne? Das will weg von dir, das will vielleicht dir eine reinhauen oder sowas. Ne?
Ja.
So, das ist das Gefühl, ne? Und aus der Hilflosigkeit heraus. Ne? Und irgendwie diese Energie rauslassen. Aber... Das Kind würde niemals mit dir Händchen halten wollen, dich umarmen wollen. Na, das ist bei Traurigkeit alles da. Ja. Ja, das heißt, wenn man jetzt einen Konflikt hätte, wo Wut getriggert wird, müsste man zumindest anleiten, dass das dann gar nicht geht. Dann müsste man erstmal an der Wut arbeiten.
Und die Frau hat sich natürlich total gewundert, die daneben saß. Sie hat gesagt, der hat total nasse Hände nachher gehabt. Und im Nachhinein tat ihr das total leid ja auch, weil sie gesagt, ich möchte natürlich auch als Frau nicht, dass mein Mann das geführt, ist es wie eine Bestrafung, neben mir zu sitzen und meine Hand zu halten, ne? Und das war eigentlich ein großer Rückschritt in der Partnerschaft dann.
Also bevor wir dann mal auf so ein paar kurze Aspekte eingehen, wie man damit optimal umgeht, wenn ihr überlegt, eine Paartherapie zu machen oder ihr seid vielleicht gerade in einer Paartherapie und merkt, da sind einige unstimmige Momente dabei, Methodikbausteine, die irgendwie sich nicht so richtig rund anfühlen, dann meldet euch doch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Wir haben eine sehr fundierte Methodik, sehr viel Erfahrung und gehen mit euch da wirklich in die Tiefe, arbeiten nicht symptombezogen, sondern eben dort, wo die Ursache liegt, damit sich im Heute was verändert, und geben euch ganz viel methodische Bausteine rein, wie ihr selbstständig Dinge eben in Stimmigkeit führen könnt, damit ihr es auch wirklich mitnehmen könnt. Ja, das sind so drei größere Aspekte, vielleicht erstmal wichtig uns zu nennen. Das erste ist, dass man die Vorurteile, die man so hat, nochmal reflektiert und mal auf den Prüfstand legt. Wir haben zum Beispiel in Folge 300 die häufigsten Missverständnisse alle mal aufgeführt und angerissen. Also sowas, was wir schon genannt haben. Es geht um Schuldzuweisungen, Therapie ist das für kranke Menschen. Deswegen mag ich eigentlich den Begriff Paar-Coaching lieber als Paar-Therapie, weil die Menschen sind ja nicht krank, die zu uns kommen. Die sind in unguten Kommunikationsdynamiken meistens drin. Aber Paartherapie hat sich nun mal so als Begriff geprägt. Und Paartherapie ist erst relevant, wenn man voll in der Krise ist und alles andere ausprobiert hat. Aber es gibt auch noch diverse andere Vorurteile, die vielleicht in einem wirken. Und wenn ihr jetzt schon hier seid und den Podcast hört, dann seid ihr schon einen Schritt weiter als vielleicht viele andere. Aber guckt dann einfach, was sind die Vorurteile, versucht die gemeinsam aus der Welt zu räumen. Das Schöne ist, dass seriöse Paartherapeuten euch immer Erstgespräche anbieten, die kostenlos sind. Ihr habt, wie bei uns, bei vielen ganz viele Möglichkeiten, euch vorab zu informieren, könnt etwas über die Haltung erfahren, wie reden die, was erzählen die, was erzählen über Paare, reden die wertschätzend über Paare und so weiter und über die Dynamiken, oder reden die eher in Schuld, haben die festgefahrene Glaubenssätze und sagen, das muss so oder so sein, dann könnt ihr darüber ganz gut prüfen, ob ihr einfach ein gutes, stimmiges Bauchgefühl habt und sagt, Mensch, mit denen können wir uns das gut vorstellen oder eben nicht.
Und dann natürlich der ganz wichtige Punkt der Methodik. Also, dass ich für mich mal herausfinde, was ist die passende Methodik. Man hat ja zum Glück heutzutage die Auswahl. Ich finde es immer so ein bisschen so, wenn man für seine Kinder einen Kindergartenplatz sucht im besten Fall und schaut, okay, gibt es in der Kita ein wirklich gelebtes Konzept, was zu uns als Familie passt? Also ist das nicht so verstaubt in der Schublade, oder was für eine Schulform passt für mein Kind? Also da ist man ja immer sehr bei seinen eigenen Kindern vielleicht darauf hinaus, das Beste zu finden. Und so genauso darf man das für sich als Paar auch machen, was die Methodik in der Paartherapie angeht. Also was passt von der Methodik? Wie gehen die vor? Ist das etwas, was ich mir vorstellen kann? Ist das etwas, was mich logisch erscheint? Sehe ich mich in Anteilen da auch wieder? Fühlt sich das gut an, dass man auf Anteile schaut, die jeder mit reinbringt? Fühlt sich das für mich auch gut an, die Vorgehensweise, dass es einen Fahrplan gibt, dass man einen Startpunkt hat, dass man ein Ziel hat, wo man hingeht? Das darf man einfach für sich gucken. Und das können ja auch viele Menschen wirklich heutzutage auf der Homepage von Paartherapeuten schon herausfinden. Wenn ich gar nichts über die Methodik lese, sondern nur über die eigene Biografie von dem Menschen, der das anbietet, ist das, finde ich, auch schon immer so etwas, was mich persönlich ins Nachdenken bringen würde, weil das ist natürlich immer nur aus eigener Erfahrung. Tendenziell unterstelle ich mal jemanden, der davon nicht berichtet, dass er vielleicht auch keine Ausbildung in dem Bereich hat. Weil sonst würde man ja sagen, wo man seine Ausbildung gemacht hat oder wie der Ablauf ist, auf welche Methodik man sich bezieht. Ne? Das ist ja nichts, was man verheimlichen muss. Und da einfach zu schauen, wie fühlt sich das für beide an, ne? Für beide Seiten.
Ja, und hier ist vielleicht auch wichtig, dass man nicht pragmatisch die Praxis nimmt, die am dichtesten dran ist, sondern dass man sich anschaut, was am besten zu einem passt. Und da ist natürlich der Radius durch Online-Paartherapien wie unsere deutlich größer geworden, wovon es ja viele Anbieter inzwischen gibt. Und wo man einfach wirklich schauen kann, wer passt da am besten zu mir, meiner Thematik, wo stimmt die Haltung und so weiter.
Auch wo passt der äußere Rahmen? Also ich erlebe das immer wieder bei uns ja auch, dass viele Paare mit Kindern oder mit beruflichen Herausforderungen sehr, sehr dankbar sind für Abendtermine, für Termine auch am Wochenende. Weil ich finde, es muss auch da passen. Ne? Passt das zu uns als Paar? Können wir nur von 8 bis 16 Uhr Termine wahrnehmen? Und haben wir jetzt damit eine weitere Baustelle, weil wir das noch irgendwie reinquetschen müssen? Oder ist es einfach auch etwas, was zu uns passt, weil wir sagen, cool, es geht auch 19.30 Uhr oder es geht auch mal ein Samstagmorgen, weil da haben wir Oma und Opa ganz entspannt am Start. Und das kann man ja auch mal vorab mit einbeziehen. Ne?
Also sucht euch Paartherapeuten, die sehr strukturiert sind von ihrem Denken. ja, die so wie wir pedantisch seit fast 6 Jahren dann jeden Dienstag eine Folge veröffentlichen und nie ausfallen lassen. Das ist bei uns mit Terminen dann eben ähnlich. Ne? Wir achten da für uns und im Team extrem drauf, dass die Terminzeiten eingehalten werden, also 2 bis 3 Wochen Abstand zwischen den Terminen, damit man wirklich im Entwicklungsflow ist, dass man da immer pünktlich ist, dass die Technik sauber funktioniert und so weiter, dass da keine Randerscheinungen sind, die im Prozess stören, sondern dass man sich wirklich voll auf den Prozess einlassen kann. Das sind immer alles so ganz wichtige Aspekte. Ich würde immer im Erstgespräch dann fragen, wie genau gehen wir vor? Also nicht nur welche Methodik und dann erzählen die, ja, wir machen es emotionsfokussiert und wir machen dies und das und jenes, sondern wirklich, okay, und wie sehen konkret die nächsten 1, 2, 3 Termine aus? Also, und kann der dann ganz genau beschreiben, wie er ansetzt oder sie? Oder ist das dann eher so ein, ja, das kommt immer so drauf an, was sie mitbringen.
Ach ja. Mhm.
Wenn das so das Thema ist, dann
das schauen
ist
das wir mal.
Jemand, der Gespräche begleitet. Wenn das das Ziel ist, dass man eine Beratung möchte, ist das das Richtige? Wenn man in tief aufarbeiten möchte und wirklich an seiner Kommunikation richtig nachhaltig arbeiten möchte, dann würde ich jemanden wählen, der beschreiben kann, was er wirklich in den nächsten Terminen macht. Denn da gibt es einen festen Fahrplan. Ja gut, und ganz grundsätzlich ist das für so gut wie jeden was völlig Neues. Von daher sind gewisse Ängste, Sorgen, Zweifel, Zurückhaltung erstmal auch völlig normal und typisch und sorgen auch dafür, dass man sich nicht waghalsig in irgendein Abenteuer startet, sondern eben auch sehr bewusst und gut auswählt. Wem mag man sich da anvertrauen?
Genau, also ich persönlich, ganz persönlich würde ja, ich gehe ja immer noch, ich bin ja ne, die Eule sozusagen, bevor ich mir ja Unterstützung, und wir machen das ja auch privat, ne, in unterschiedlichen Bereichen, sei es auch mit unserem Sohn mal oder auf gesundheitlicher Basis bei irgendwem, ich guck mir grundsätzlich gerne Bilder an. Also Bilder, wenn es geht, auch die Stimme dazu, weil ich finde, das muss unbedingt passen. Ich bin da so ein bisschen genau, was so Stimmfarbe angeht, die Art und Weise, wie jemand spricht, das muss, je nachdem, wie intensiv die Zusammenarbeit ist, muss das stimmig sein. Weil ich muss die Person ja auch hören mögen und ich muss auch irgendwie, wie die Nähe einfach sich ausdrückt, das muss ja passen. Und ich finde, das kann man ja vorab heutzutage schon ganz gut checken, mal gucken, wie fühlt sich das an so. Und das auf jeden Fall auch zu gucken, wie sorgsam antwortet jemand auf E-Mails. Also ich habe das auch schon die letzten Wochen ein paar Mal gehabt, wo ich für Sachen angefragt habe, wo ich gedacht habe, so, möchtest du mir auch wirklich nochmal antworten? Also das ist schon fast so, dass ich dachte, so, ich möchte jetzt fast keine Antwort mehr haben, weil es sind jetzt schon 6 Tage rum. Und das kann ja nicht sein. Also man kann ja wenigstens dann sagen, ne, danke für deine E-Mail, ich melde mich nochmal, keine Ahnung was. Und das wäre auch etwas, weil wenn man sich irgendwo meldet und eine Not hat, dann brauche ich Zuverlässigkeit. Dann brauche ich jemanden, der das auch ernst nimmt.
Ja, da hat letztens auch jemand aus einer vorherigen Paartherapie berichtet. Da war was vorgefallen und ihr ging es ganz schlecht und sie wollte gerne telefonieren. Und das hat 4 Wochen gedauert, ehe dann dieses Telefonat stattfinden konnte.
Ja.
Und das sind natürlich so Dinge, die in so einer Akutsituation schwierig sind und wo ich finde, das kann man in der Beratung wieder machen, wo nichts Akutes so ist, sondern wo man sagt, ja, wir beraten ganz entspannt. Deswegen haben wir einen Dauerdraht per WhatsApp zueinander, Sprechstundentermine, wo man zwischendurch 20 Minuten in Dialog gehen kann. Also man hat da dauerhaften Draht zu uns, weil innerhalb der Krise braucht es halt eine viel intensivere Betreuung. Weil wir haben ja einerseits die Aufarbeitung, die wir machen, aber auch während diese Aufarbeitung läuft, muss man ja klarkommen mit dem, was gerade in der Gegenwart so ist. Und dieses Klarkommen, Energie haben dafür, was so gebraucht wird, da braucht es eine enge Begleitung. Ja, ich glaube, wir haben alles zusammengefasst, erstmal, was hier gebraucht wird. Ne?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir haben einigermaßen differenziert darüber gesprochen, denn wir können nicht sagen, dass alle Vorteile, die man so hört, Blödsinn sind, sondern manche haben sicherlich ihre Berechtigung. Und ein bisschen Vorsicht bei der Wahl ist hier sicherlich nicht verkehrt, weil es eben ein unregulierter Beruf ist und es ja schon um ein sehr, sehr wichtiges Thema geht mit vielen, vielleicht weitreichenden Folgen fürs eigene Leben. Von daher ist es auch wirklich sinnvoll, sich über Podcasts, Videos, welche Möglichkeiten man immer hat, sich zu informieren, kostenlose Vorgespräche, Empfehlungen suchen, Bewertungen lesen, dass man sich umfangreich informiert, bevor man die Entscheidung trifft für ein paar Therapeuten. Und das gilt für alle, es gilt für uns natürlich genauso, dass ihr alle Möglichkeiten nutzt, uns genau zu hinterfragen, zu überprüfen, ob das wirklich ein stimmiger Weg für euch ist, ob alle Ebenen passen und ihr ein rundum gutes Gefühl habt, dass ihr eure Beziehung, beziehungsweise das Rauskommen aus der Krise uns anvertrauen mögt. Bis bald.
Bis dann.